Dagmar Rosenfeld, Matthias Miersch und Olaf Sundermeier, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, an deren Beginn ich gerne einen Satz von Dagmar Rosenfeld stellen würde, die neulich mit Robin Alexander im Podcast Machtwechsel über den Zustand der deutschen Sozialdemokratie gesprochen hat und dabei folgenden Satz sagte: Noch halten sich namhafte Sozialdemokraten zurück, aber niemand in der SPD will seine Hand dafür ins Feuer legen, dass nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland Klingbeil und Baas noch Parteivorsitzende sind. Was also passiert da gerade hinter den Kulissen und was wäre die Konsequenz daraus? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Was weiß dieser Mann davon, wenn einer, dann er, Matthias Miersch, der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, der alles weiß und der kürzlich einen sehr interessanten Satz zu Protokoll gab. Da sagte er nämlich: Ich finde, dass die SPD derzeit überall gut aufgestellt ist. Das ist ein Satz, der sehr unschuldig klingen soll, es aber nicht ist. Man könnte auch sagen, er steht unter einem gewissen Basta-Verdacht. Keine weiteren Personaldiskussionen mehr. Hat in der SPD eine gewisse Tradition. Was also hat er wirklich gemeint, als er so demonstrativ über die Top-Aufstellung der SPD nachdachte? Und würde er einem weiteren Gedanken von Dagmar Rosenfeld zustimmen, die im selben Gespräch noch ein bisschen grundsätzlicher wurde, als sie nämlich sagte, das Grundproblem der SPD lautet, für wen ist sie eigentlich da? Interessante Frage. Herzlich willkommen. Olaf Sundermeier ist heute unser Gast, einer der wirklich guten Reporter in diesem Land, weil er sich nie zu schade ist, auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Und der sagt, Hadern, Ängstlichkeit, leise Treterei, all das wird in der Auseinandersetzung mit der AfD sofort bestraft. Und manchmal sagt er, das ist ein sehr interessanter Satz, habe ich die Sorge, dass die Angst vor der AfD mittlerweile das größere Problem ist als die AfD selbst. Über die Art und Weise, wie sehr sich das politische Leben, das Klima in Deutschland bereits verändert hat, hat er ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Das blaue Land. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herr Miersch, vielleicht die erste Frage an Sie. Wir sehen uns jetzt nach längerer Zeit mal wieder, auf jeden Fall nach der Sommerpause. Wie froh waren Sie, dass die CDU mit ihrer Leihmutter-Affäre sehr von den SPD-Problemen abgelenkt hat? Hat ja super funktioniert.
Nein, überhaupt nicht war ich froh. Denn wie Sie wissen, und darüber haben wir hier in der Sendung auch häufig geredet, habe ich wirklich ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu Jens Spahn im letzten Jahr aufgebaut. Das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten.
Das ist vor allem entstanden, das haben Sie erzählt, ne, von einer Reise nach Kiew, glaube ich.
Auch da, aber lange auch natürlich viele Dinge.
Fahrt im Zug.
Ja, auch das, weil das eine Extremsituation auch war, beim Bombenalarm beispielsweise gemeinsam dort zu sein. Aber vor allen Dingen auch die Verlässlichkeit in vielen Verhandlungen danach. Und deswegen hat mich das persönlich berührt auch. Und das tut mir nach wie vor leid. Nichtsdestotrotz, das ist das politische Leben und deswegen geht es weiter.
Hat er Ihnen davon erzählt vorher?
Er hat mir 2 Stunden, bevor das in der Bild-Zeitung war, eine SMS geschickt, weil er meinte, dass ich das auch nicht aus der Zeitung erfahren sollte. Und ich habe ihn dann gleich gratuliert.
Wow. Und war Ihnen klar, welche politische Dimension das hat?
Nein. Und das frage ich mich auch nach wie vor, warum ich das nicht gesehen habe. Ich habe es wirklich, für mich stand die Gratulation im Vordergrund. Und 2 Tage später, da fühlte ich mich so wie in einer Situation bei Frau Brosius-Gersdorf.
Déjà-vu, ne?
Wo ich sage, bestimmte Triggerpunkte sind aktiviert worden auf der konservativen Seite und dann ist kein Halten mehr.
Aber verstehen Sie sozusagen die politische Logik, die dahinter steht? Also, dass er nicht mehr haltbar war für die CDU? Oder würden Sie sagen, ein anderer Satz von Friedrich Merz möglicherweise hätte vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis geführt?
Mein Gefühl sagt mir, dass das dann eine Bewegung ist. Und insofern maße ich mir jetzt nicht an, für die CDU zu sprechen. Aber mir war dann irgendwann klar, es geht nicht mehr.
Das hatte ja eine Vorgeschichte. Das Thema Leihmutterschaft ist in der CDU ja akut gewesen. Die Frauenunion hat darüber beraten. Es gab dann einen Antrag auf dem Bundesparteitag jetzt im Februar der CDU.
In Stuttgart war das, glaube ich.
In Stuttgart war der, wo auch eine altruistische Leihmutterschaft, also ein Modell,
nicht gegen
wo
Bezahlung,
es nicht gegen Bezahlung ausgeschlossen wurde. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Jens Spahn ja schon, dass er genau dieses Modell gewählt hat, um Vater zu werden.
Ja, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe.
Er hat geschwiegen. Das kann eine Partei schon als Verrat verstehen. Und es gab ja einen zweiten Moment, nachdem das dann bekannt geworden ist, hat sich Jens Spahn im Podcast von Paul Ronsheimer ja zu dem Thema geäußert. Und er ist gefragt worden, wenn es jetzt im Bundestag noch mal eine Abstimmung gäbe, darüber die Leihmutterschaft zu lockern, wie würden Sie abstimmen? Würden Sie dann dafür stimmen? Und da hat er gesagt, ich würde mich der Fraktionsdisziplin beugen, das heißt dagegen stimmen. Und das ist nicht mehr vermittelbar, wenn ich als Privatmensch etwas tue, was ich als Politiker ablehne. Das hat nicht mehr funktioniert.
So, Herr Mirsch, Ihr neuer Gegenspieler ist es ja nicht.
Im Gegenteil.
Eigentlich, der ist Thorsten Frey, ne?
Ja.
Den kennen Sie auch gut?
Den kenne ich sehr gut, weil wir schon im Wahlkampf häufig aufeinander getroffen sind. Und dann war er ja jetzt Kanzleramtschef. Das heißt, er war auch Mitglied des Koalitionsausschusses. Mhm. Und insofern kenne ich ihn natürlich gut. Mhm.
War gestern hier. Und wir haben versucht mal zu verstehen, was da in der Union passiert ist bei der Rente mit 63. Und er war bereit, immerhin zu sagen, er war schon irritiert. Man merkte, dass er stocksauer eigentlich darüber war, über den Vorstoß der drei ostdeutschen Ministerpräsidenten, die plötzlich, nachdem das Ding geeint ist und die SPD den weiten Weg gegangen ist, zu sagen, okay, dann lass uns das Thema Rente mit 63 beerdigen. Und plötzlich das Ganze wieder aufmachen und sagen, jetzt überholen wir mal die SPD von links.
Naja, also ich finde, diese Diskussion muss differenziert geführt werden. Also mein erstes Statement war beispielsweise, als ich das Ergebnis der Rentenkommission bekommen habe, vor der Presse, dass wir deswegen nicht das parlamentarische Denken aufgeben. Deswegen muss es auch erlaubt sein, bestimmte Dinge zu problematisieren. Damit will ich jetzt nicht gleich sagen...
Sie wollen es auch wieder aufmachen?
Nein, aber zum Parlamentarismus gehört, dass ich einen solchen Vorschlag mir angucke. Und dieser Vorschlag hat einen ganz, ganz großen Wert, weil er eine gesellschaftspolitische Grundsatzfrage der Altersversorgung tatsächlich klärt.
Die drei sitzen ja nicht im Bundestag.
Aber ja, aber, und als Abgeordneter sage ich, ich gebe dann nicht die Verantwortung einfach ab an eine Kommission. Das ist eine ganz wichtige Grundlage.
Ich
sage auch immer wie bei Mikado, wenn man sich jetzt was raussucht, dann kann es sein, dass alles zusammenbricht. Aber, dass diese Frage, wenn ich 45 Jahre gearbeitet habe, dass das durchaus an das Gerechtigkeitsgefühl von vielen Menschen geht, das spüren wir jetzt. Und was immer unterschlagen wird, auch die Kommission hat ja durchaus Dinge dort mit in dem Kontext geschrieben. Übergangsregeln, Vertrauensschutz, eine Schutzrente für die wirklich Wichtigen und also die hart Arbeitenden.
Ja.
Und insofern geht das jetzt, dass wir es ins Gesetz gießen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir einen guten Kompromiss finden, der am Ende, und das ist das Entscheidende.
Kompromiss? Ich denke, das ist ein Gesamtkunstwerk.
Ja, aber es wird ja zum Beispiel über die Frage
keine Rosinenpickerei.
Es wird ja die Frage von Übergangsregeln, wie die Kommission es beispielsweise beschrieben hat. Darüber wird es gehen. Das steht ja da drin. Und insofern, das gehört zur Politik dazu. Was mir nur wichtig ist, und das ist die entscheidende Frage, ob uns das gelingt. Und dafür will ich jedenfalls eintreten, dass wir am Ende ein Rentenkonzept haben, was tatsächlich über Jahrzehnte trägt. Denn das hatten wir bis jetzt nicht. Und das wäre ein Riesenerfolg der politischen Mitte. Aber dass man deswegen Diskurse aufnehmen muss, die geführt werden und sie nicht einfach beiseite legen kann, das finde ich legitim.
Das ist ja nicht der Punkt, ne, Frau Rosenfeld.
Das ist nicht der Punkt. Und,
sondern da treten zwei extrem wichtige Akteure, nämlich der Kanzler und seine Sozial- und Arbeitsministerin,
vor die Presse
Ihre Chefin,
und sagen,
vor die Presse.
Es ist ein Gesamtkonzept, keine so. Rosinenpickerei.
Und das
es
setzen wir Punkt für Punkt genauso um.
So, und es sind ja nicht, also die drei CDU ostdeutschen Ministerpräsidenten haben den Stein nochmal angestoßen. Das hat natürlich ermöglicht, dass auch die SPD-Ministerpräsidenten bis auf Peter Tschentscher aus Hamburg, der regierende Bürgermeister, sich mittlerweile alle auch dafür ausgesprochen haben, die Rente mit 63 nicht abzuschaffen. Vor allem aber ist es die Partei, Basis, die rebelliert. Also ich höre aus Ihrer Partei, egal wo man hingeht, man wird überall darauf angesprochen, die Rente mit 63 abzuschaffen, das ist eine große Ungerechtigkeit, das wollen wir nicht. Und das hat die SPD aber auch selbst zu verantworten, weil die Erzählung, die sie mit der Rente mit 63 verbunden haben, ist viel mehr als nur die Erzählung, wir müssen dem armen Dachdecker, der nicht bis 67 arbeiten kann und auf dem Dach rumkraxeln, helfen, sondern sie haben das zu, das haben sie selber ja auch gerade gesagt, zu einer Gerechtigkeitsfrage, einer Respektfrage und Anerkennung von Leistung gemacht. Es heißt, wer 45 Jahre geschuftet hat, der muss abschlagsfrei in Rente gehen können. Und jetzt zu erzählen, warum das plötzlich gerecht ist, wenn man das nicht mehr kann, das ist wahnsinnig schwierig. Und die Rentenkommission hat ja ganz grundsätzlich gesagt, Modelle, die sich allein danach richten oder Regelungen allein nach den Beitragsjahren richten, wie sowas wie nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, die soll man unterlassen. Die sollen auch, soll es auch künftig nicht mehr geben.
Aber Frau Rosenfeld, Sie geben mir auch recht, dass das, was die Kommission dort aufgeschrieben hat, kein Gesetzestext ist. Und Sie geben mir sicherlich auch recht, dass die Kommission extra auch diese Fälle adressiert hat. Gesagt hat, es muss Übergangsregeln geben.
Natürlich.
Sie haben von der sogenannten neuen Normierung einer Schutzrente gesprochen. Und das muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und dann wollen wir mal gucken.
So eine Schutzrente, da geht es ja darum, das festzumachen an gesundheitlichem Zustand. Aber diese Kommission, wie Sie sagen, da saß ja nun auch eine SPD-Bundestagsabgeordnete, Annika Klose, drin, die für den linken Flügel ihrer Partei steht. Und es saß von der Union Pascal Reddick, der für den Rentenrebellen, also den Hardcore-Unionsflügel steht. Und das Tolle an dieser Kommission ist doch gewesen, dass sich diese beiden Extreme der jeweiligen Koalitionspartner zusammen mit den Experten auf ein Konzept einstimmig geeinigt haben.
Und diese Einstimmigkeit wird auch ständig betont.
Und das
auch in dieser Sendung
auch
hier.
Keiner in Frage.
So, und es ist faszinierend, wie Sie jetzt, Sie sind jetzt als SPD, ich wollte Sie eigentlich mal loben, ich wollte Ihnen sagen, Sie, die Einsicht ins Argument hat sozusagen Raum gegriffen. Und dann geht jemand wie Bärbel Baas, der ja auch eher dem linken Flügel oder eindeutig dem linken Flügel zuzuordnen ist, diesen weiten Weg.
Ja.
Und sagt, verstehe ich. Und dann kommt plötzlich die CDU, die drei Ministerpräsidenten um die Ecke und sagt, nee, das ist jetzt doch nicht so gemeint. Ich will nur mal sagen, was das Hauptargument dahinter ist. Martin Werding, der Wirtschaftsweise, hat neulich darauf hingewiesen, wie sehr die Zeit drängt und sagte, wenn wir nichts tun, dann steigen die Sozialabgaben von 42,3% heute auf 50% im Jahre 2040, das ist quasi morgen, und auf 54% im Jahre 2050. Mit anderen Worten, das ist schlicht nicht bezahlbar. Und dazu passt, was Friedrich Merz selber dazu gesagt hat, es ging exakt in diese Richtung. Das sollte sehr entschlossen klingen und sehr klar. So hat er sich ausgedrückt und wir werden gleich darüber reden, wie er es vielleicht doch gemeint hat, anders nämlich.
Alle Elemente dieses Reformpakets, betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen. Die einzelnen Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus. Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert. Deswegen bin ich auch sehr froh, ich will das noch einmal betonen, dass wir uns in der Koalition einig sind, dass wir dieses Paket vollständig umsetzen werden.
So, bam. So eine klare Ansage.
Ja. Und die Kommission, ich wiederhole mich, und Sie deuten das jetzt so, dass ich diesen Kompromiss irgendwie in Frage stelle, aber explizit hat die Kommission genau diese Frage, 45 Jahre, Übergangszeiten, Vertrauensschutz und neue Mechanismen, neue Schutzmechanismen bei den hart Arbeitenden in ihren Bericht geschrieben. Und darauf, finde ich, müssen wir als Parlamentarier auch Rücksicht nehmen. Und dass Ministerpräsidenten, dass auch Bürgerinnen und Bürger sich jetzt artikulieren, das, finde ich, ist legitim in einer Demokratie. Sonst könnten wir den Parlamentarismus abschaffen.
Kommt drauf an, Olaf Sundermeier, wie Sie früher geredet haben. Also wenn man Michael Kretschmer zum Beispiel zugehört hat in den letzten Jahren, dann klang der Sound immer ein bisschen anders. Der Sound war, Rente mit 63 muss dringend abgeschafft werden. Die böse SPD, wir würden ja, aber mit der SPD leider nichts zu machen und ging dann auch noch weiter. Wir müssen alle sowieso länger und mehr arbeiten. So geht das nicht. Und plötzlich ist Wahlkampf und plötzlich entdeckt er seine Liebe zur Rente mit 63. Warum? Warum ist das in Ostdeutschland so ein Triggerthema geworden?
Die AfD treibt natürlich diese drei Ministerpräsidenten. Herr Vogt regiert mit Höcke. im Landtag, der die stärkste Partei ist dort seit 24. Vogt ist der Chef einer Minderheitsregierung. Herr Schulze hat genau 7 Monate Zeit, seitdem er Ministerpräsident wurde, um am 6. Anhalt eine Wahl zu gewinnen gegen eine AfD, die vor Kraft kaum laufen kann. Und Herr Kretschmer weiß auch, dass 2029, dann sind dort Landtagswahlen, er es mit einer AfD zu tun hat. Tino Chrupalla möchte gerne Ministerpräsident werden in Sachsen. Und die Sozialpolitik der AfD im Osten ist sehr auf diesem sozialpatriotischen Höcke-Kurs unterwegs, verfängt bei den Leuten, bei vielen Menschen im Osten in besonderer Weise, die so ein bisschen um ihr Lebenswerk bangen. Und insofern setzen sich die drei einfach auf diese Position. Und die schert das herzlich wenig, was dort, mein Eindruck, in Berlin vorher in
und der Koalition... Und das schert ja auch nicht, was Sie selber noch vor 2 Jahren oder so erzählt haben.
Das ist, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Wir haben jetzt eine komplett andere Verfasstheit, eine komplett andere politische Verfasstheit in Ostdeutschland seit 24 mit den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und da haben wir 2 Herrschaften, Herr Vogt und Herr Kretschmer, die das am eigenen Leib erfahren haben, diese starken Wahlergebnisse der AfD. Und die AfD treibt die Landesregierung vor sich her, sodass ich damit im Prinzip auch diese Position erkläre.
Das ist Opportunismus, ne?
Es ist Opportunismus, vielleicht ist es auch so ein bisschen Überlebenswillen, ja, aber maximale Flexibilität, um die eigene Haut zu retten.
Ja, weil Mathematik kannst du ja nicht austricksen. Also ich meine, ich habe ja eben gerade die Zahlen vorgetragen. Es ist schlicht nicht bezahlbar.
Sie
es wäre schön, wenn man das so könnte, aber es ist nicht bezahlbar.
Aber alle drei haben es mit einer Partei zu tun, die im Prinzip nicht bezahlbar fantastische Versprechen macht in den Wahlkämpfen.
Und das hinterfragt keiner? Da sagt keiner, wie wollt ihr das eigentlich bezahlen?
Nein, Sie haben es ja selbst erlebt in Ihrer Sendung hier mit dem Wahlprogramm. Mhm. Er nennt es Regierungsprogramm von Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Absolut nicht finanzierbar. Eine milliardenmäßige Unterfinanzierung. Die aber die Menschen gar nicht interessiert. Dieses Thema erreicht die Leute überhaupt nicht. Diese maximalen Versprechen, die dort gemacht werden, die verfangen bei den Leuten, weil einfach kein Vertrauen mehr, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Regierungspolitik, kein Vertrauen und keine Glaubwürdigkeit mehr bei den handelnden Figuren, sowohl in Berlin, bei der Bundesregierung, auch als bei den Landesregierungen besteht, die dort seit der Wende, seit Jahrzehnten sämtliche ostdeutsche Bundesländer regieren, nämlich CDU und SPD, Linke auch in einigen Teilen.
Ja.
Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt
befinden. Wir sollten da gleich mal tiefer reingehen, weil das wirklich spannend ist. Muss aber vorher noch ganz kurz fragen, Herr Miersch, einfach weil es mich interessiert. Wie groß ist der Druck auf Lars Klingbeil und Bärbel Baas wirklich?
Natürlich ist der Druck groß.
Und halten Sie es für denkbar, dass die beiden abgelöst werden?
Nein, weil ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl nach wie vor sieht. Es sind ein paar Briefe jetzt geschrieben worden von Gliederungen, die man auch ernst nehmen muss. Und die 12%, die können ja niemanden zufriedenstellen. Aber am Ende, da bin ich mir sehr sicher.
Briefe, also das, was man nennt das immer so Brandbriefe, ne? Genau. Robin Alexander hat das neulich so schön erzählt, ne? Er sagt, es ist die Art von Brief, die sozusagen beim Empfänger dann einen Brand auslösen soll. Und der Absender möchte genau das, dass die Hütte lichterloh brennt.
Ja, also oder zumindest darauf aufmerksam machen, dass man sehr unzufrieden ist. Aber ich wollte fragen, vielleicht haben wir mit Ihnen, Herr Miersch, ja jetzt den ersten Sozialdemokraten, der öffentlich seine Hand dafür ins Feuer legt, dass nach den Landtagswahlen Bärbel Baas und Lars Klingbeil noch Parteivorsitzende bleiben werden.
Ja, ich habe ja schon mehrfach auch deutlich gemacht, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Personaldiskussion der SPD augenblicklich überhaupt nicht weiterhelfen, sondern wir werden uns als Partei...
Das ist ja was anderes, als zu sagen, Sie sind davon überzeugt oder legen Ihre Hand dafür ins Feuer, Sie werden
davon
bleiben.
Davon bin ich überzeugt und dafür streite ich auch, weil am Ende, glaube ich, werden viele, und das sehe ich in diesen Briefen und ich werde auch dementsprechend noch Gespräche natürlich auch mit den Absendern führen, weil am Ende zwischen den Zeilen kommt immer wieder die Frage, wollen wir weiter tatsächlich Verantwortung übernehmen? Und wir haben auch Kompromisse, die teilweise für die Parteibasis schwierig sind. Und insofern geht es aber am Ende darum, und da glaube ich, hilft überhaupt kein Personalwechsel, dass wir uns klar machen, dass wir im Moment, jedenfalls gerade auch vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, diese große Koalition haben und wir hier auch liefern müssen. Und deswegen würde ein personeller Wechsel meines Erachtens das, was ich in den Briefen lese, so nichts verändern.
Okay, aber diese Briefe fordern ja genau das, einen personellen Neuanfang, ein Sonderparteitag wird sogar gefordert, auf dem eben ein neuer Parteivorsitz gewählt werden kann.
Was ist denn das Szenario, Frau Rosenfeld, über das Sie nachdenken? Was kann denn da passieren?
Also es gibt mehrere Szenarien, die in der SPD kursieren.
Ja.
So, also es gibt das Szenario, man kann das Schlimmste noch mal abwenden, also sogenanntes Blitzableiter-Szenario. Das heißt, nach den Landtagswahlen gibt es ein Parteikonvent oder Regionalkonferenzen, wo die Basis sich mal so richtig, ich formuliere es jetzt platt, auskotzen kann, wo es aber nicht um personelle Entscheidungen geht. Das hat es ja jetzt schon mal gegeben nach den vergeigten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da wurden dann erfolgreiche SPD-Bürgermeister eingeladen nach Berlin, zusammen mit Ministerpräsidenten und Parteispitze die Lage der Partei zu besprechen und was inhaltlich zu tun ist. Dann gibt es das Szenario Manuela Schwesig nach den Landtagswahlen, könnte sie die neue Parteivorsitzende werden.
Hat aber wohl intern schon abgewunken?
Nein, was heißt intern abgewunken? Sie hat öffentlich gesagt, sie hat sich für Mecklenburg-Vorpommern entschieden. Sie möchte dort Ministerpräsidentin für die nächsten 5 Jahre bleiben. Das kann sie ja auch und trotzdem kann sie Parteivorsitzende in Berlin werden, also der Bundespartei. Das hat es ja schon gegeben. Also Matthias Platzek, Erinnerung,
ja,
Ministerpräsident in Brandenburg und SPD-Parteivorsitzender Kurt Beck waren alles keine so erfolgreichen Parteivorsitzenden am Ende. Aber das ist ja ein Szenario, was möglich ist und wo es auch eine Sehnsucht nach einer Figur wie Manuela Schwesig tatsächlich in der Partei gibt. Und dann gibt es noch ein Szenario, was man hört. Das ist, wir warten noch die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen ab, weil man einer neuen Spitze nicht die womöglich anstehenden Verluste, wenn man da so auf die Umfragen guckt, werden die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im nächsten Frühjahr, sehen nicht gut aus für die SPD. Und das einer neuen Parteispitze mitzugeben, also wartet man die ab. Und wenn es da für die SPD wirklich mies läuft, dann ist ein Szenario denkbar. So wird es, wie gesagt, in der SPD erzählt, Manuela Schwesig übernimmt nicht nur Parteivorsitz, sondern geht dann auch ins Kabinett tatsächlich. Also es würde dann eine Kabinettsumbildung geben und da fällt auch unter anderem der Name von Matthias Miersch. Da wären so Rochaden gedacht. Manuela Schwesig würde Arbeitsministerin werden. Carsten Schneider, ein alter Finanzpolitiker in der SPD, würde das Finanzministerium übernehmen und Matthias Miersch würde zu seinem Elementarkernthema, wofür Sie bekannt sind, Umweltpolitik.
Also würde Carsten Schneider ablösen sozusagen.
Würde Carsten Schneider ablösen und dann würde noch ein alter Bekannter in der SPD, der eigentlich nur darauf wartet, zurückzukehren, Hubertus Heil würde so Fraktionschef werden. Das sind die Szenarien, die in Ihrer Partei gesprochen werden.
Unsere Partei ist auch sehr, sehr, sehr groß.
Sagen Sie, Herr Miersch, Sie müssen gar nicht lange antworten. Welches Szenario ist Ihnen das Liebste?
Mein Szenario ist, dass wir wirklich diese Koalition in dieser Konstellation jetzt weiter fortsetzen. Wir haben als Sozialdemokratie, und damit müssen wir reden, wir haben zum Beispiel dieses Sondervermögen von 500 Milliarden jetzt durchgesetzt. Das wird jetzt gerade überall sichtbar.
Verteilt.
Das ist ja, und gerade auch jetzt in den neuen Bundesländern beispielsweise, wo wir sehen, in Kitas, in Feuerwehrhäuser, in Polizeistationen, in Schienen. Und das ist ein Weg, den Lars Klingbeil und Bärbel Baas genauso vertreten. Bärbel Baas beispielsweise, die ein Tariftreuegesetz durchgesetzt hat, wo wir nach Tarif bezahlen, wenn es öffentliche Aufträge gibt.
Und Sie halten es für ausgeschlossen, dass
eines dieser Szenarien einsteigt. Und diese Erfolge, denke ich, die müssen wir betonen. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir in dieser personellen Aufstellung bleiben.
Aber über diese Szenarien wird in Ihrer Partei ja nur geredet, weil der Rückhalt, um es mal vorsichtig zu formulieren, für die Parteivorsitzenden massiv schwindet. Das hat was mit den Umfragen zu tun, das hat was mit Landtagswahlergebnissen zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass diese Erzählungen, die mit den beiden Vorsitzenden, jeder hat eine eigene von den beiden auch, verbunden sind, nicht mehr die Partei abholen. Also da gibt es die Erzählung von Lars Klingbeil, der ja die gestaltende Reformpartei aus der SPD machen möchte. Und er hat eine wirklich beeindruckende Rede gehalten. Im März war das vor der Bertelsmann Stiftung, eine Rede, wo er seinen Reformkurs mal beschrieben hat. Da sind Sätze gefallen wie alle Probleme mit Geld zuzuschütten, das ist vorbei, das geht nicht mehr. Das war ein Abstand nehmen auch von der bisherigen Regierungspolitik der SPD. Dann hat er gesagt, wir werden als Gesellschaft insgesamt mehr arbeiten müssen. Das ist ja letztlich in schöner formuliert das auch, was der Kanzler sagt. Er formuliert es in negativ. Ja,
das ist die Absage an die Rente mit 63.
So, ja. Er hat da drin zum Beispiel die Ausweitung befristeter Arbeitsverträge skizziert, was ja dann nachher auch tatsächlich gekommen
von
ist.
Von einem auf 2 Jahre, ne?
So, er hat daran skizziert oder zur Debatte gestellt, bevor überhaupt die Gesundheitskommission ihre Ergebnisse geliefert hat, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern abzuschaffen, im Zusammenhang mit dann auch das Ehegattensplitting abzuschaffen. Also er hat da wirklich, wie er selber in der Rede sagte, es braucht Mut und das ist auch mit Zumutungen verbunden. Das hat er artikuliert und das ist in der Partei ehrlicherweise nicht gut angekommen. Das hat kein Resonanzboden gefunden. Im Gegenteil. Und wenn man jetzt sieht, Umgang mit Rente mit 63, wie darüber debattiert wird in der SPD, also die Reformpartei, diese Idee, für die Lars Klingbeil steht, die fruchtet nicht. Und Bärbel Baas hat die Geschichte, wir sind das Korrektiv in dieser Regierung. Wir sind das Stoppschild, so hat sie es formuliert, das Schlimmeres verhindert. Das reicht aber nicht aus, um einer Partei Identität zu geben. Da müssen Sie sich nur angucken, wie es der FDP am Ende ergangen ist, die immer gerechtfertigt hat, wir sind in dieser Ampelkoalition, weil ohne uns würde es noch schlimmer werden. Diese Geschichte allein reicht eben auch nicht. Und es braucht eine Führungsfigur, hinter der sich eine Partei auch wieder versammeln kann.
Wer könnte das sein, Frau Rosenfeld?
Ich glaube schon, dass es Manuela Schwesig ist. Die Zeit hat getitelt Last Manu Standing. Das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Oder Markus Söder würde vielleicht sagen, Manuela Schwesig als die letzte Patrone der Sozialdemokratie.
Und in einer Doppelspitze? Oder würde sie
Manuela Schwesig könnte es auch alleine. Also auch das wird in der SPD debattiert, ob man sich von dieser Doppelspitze
verabschiedet. Ganz grundsätzlich, ich frage jetzt nicht also völlig frei von Hintergedanken, könnte Manuela Schwesig das?
Natürlich kann Manuela Schwesig das.
Alleine auch, oder?
Natürlich kann sie es auch alleine. Aber diese Frage nochmal, und Frau Rosenfeld, Sie sind die Journalisten, wie gesagt, wir haben eine Parteispitze.
Mal so perspektivisch.
Und ich will gerne nochmal auf Frau Rosenfeld, weil das sind ja, wir haben ja eine Riesenkonkurrenz im Berliner Journalistenbündnis. Und natürlich sprechen Sie mit vielen, vielen Menschen. Aber ich glaube, und das müssen wir in der Partei auch im Zweifel dann klären, weil das, was Sie eben als Gegensatz aufgemacht haben zwischen Lars Klingbeil und Bärbel Baas, das sehe ich eben überhaupt nicht. Bärbel Baas hat beispielsweise eine Reform Bürgergeld mit durchgesetzt, wo wir durchaus auch Diskussionen hatten, aber wir haben das durchgesetzt. Wir haben viele von den Reformansätzen, die Lars Klingbeil jetzt gesagt hat, beschrieben hat, durchaus jetzt ja auch in diesem Reformpaket. Wir haben allerdings deutlich gesagt, Kündigungsschutz etc. läuft mit uns nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Mehrheit der Partei, wir haben 85% Zustimmung gehabt der Mitglieder zu diesem Koalitionsvertrag. Und dann müssen wir, finde ich, auch für diesen Kurs weiter werben. Und nochmal, alleine durch einen personellen Wechsel ändert sich an diesen inhaltlichen Fragen nichts. Es sei denn, man will diese Koalition beenden. Und das wäre meines Erachtens verantwortungslos.
Herr Misch, Sie haben gerade... Sie benutzen so Formulierungen, die man als Wähler nicht mehr versteht. Sie sagen, Bärbel Baas hat durchgesetzt die Abschaffung des Bürgergelds. Ich meine, es müsste sich doch in der SPD längst durchgesetzt haben, die Erkenntnis, dass das Bürgergeld war ein extrem wichtiger Schritt für die SPD in den Abgrund.
Deswegen haben wir diese Reform ja auch, hat Bärbel Baas diese Reform gemacht.
Aber Sie haben das Bürgergeld erst eingeführt.
Zur Ehrlichkeit gehört.
Sie haben etwas abgeschafft, was Sie selber eingeführt haben.
Herr Lanz, zur Ehrlichkeit gehört, dass auch dieser Schritt durchaus kritisiert worden ist, dass wir es mitmachen. Auch von Menschen, die jetzt zum Beispiel die Rolle von Bärbel Baas in Frage stellen, in der Partei. Das gehört eben zu einer Diskussion in einer Volkspartei dazu. Aber am Ende sage ich, dieser Weg ist genau richtig.
Das Bürgergeld hat die Wähler in Scharen zur AfD getrieben.
Deswegen ist es richtig, es verändert zu haben, aber sie erinnern sich vielleicht.
Aber Sie reden darüber so, als wäre das so eine Naturgewalt gewesen. Da kam irgendwann dieses Bürgergeld über Sie. Sie haben damit gar nichts zu tun.
Nein, überhaupt nicht.
Und jetzt kommen Sie wie St. Martin um die Ecke und sagen, das schaffen wir jetzt wieder ab und das ist jetzt eine gute Sache für
Sie.
Sie haben es eingeführt, haben einen unglaublichen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten, haben bei den Leuten ein tiefsitzendes Gefühl von Ungerechtigkeit getriggert. Und stehen jetzt bei 12%. Ja, und jetzt nehmen Sie in Notwehr etwas zurück, von dem Sie wissen, wenn wir das nicht machen, dann sehen wir die 10 schneller als uns lieb
ist. Ich würde nicht von Notwehr sprechen, sondern wir haben in der Tat einen Prozess gehabt. Und Sie erinnern sich vielleicht, es gab sogar einen Versuch, ein Mitgliederbegehren durchzuführen in der Partei. Und ich will einfach nur damit deutlich machen, in der SPD wird diskutiert. Und wenn Frau Rosenfeld mit Menschen spricht, die sagen, die Parteispitze muss wechseln, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Mehrheit der Parteimitglieder eindeutig hinter diesem Kurs stehen.
Wo muss man leben, wenn man darüber diskutiert, ob man das Bürgergeld zurückführen sollte auf eine Grundsicherung?
Das müssen Sie mich nicht fragen. Ich wollte deutlich machen, dass Frau Rosenfeld durchaus mit vielen Genossinnen und Genossen in der Partei möglicherweise spricht.
Waren Sie gegen das Bürgergeld? Ich
habe natürlich diesen Reformprozess jetzt ja auch unterstützt und ich habe mich auch der Diskussion genau mit den Parteimitgliedern gestellt, die es für falsch halten. Ich halte diese Reform für absolut richtig.
Und wenn Sie so diese floskelhafte Sprache teils, wenn Sie die so hören. Ich habe Lars Klingbeil im Sommerinterview bei Sat.1 gesehen, bei den Kollegen von Sat.1. Da fielen so Formulierungen wie, wir müssen die AfD politisch stellen. Was soll das heißen?
Naja, dass wir zum Beispiel darauf hinweisen, was es bedeuten würde, wenn, wie Herr Siegmund sagt, beispielsweise alle Syrer abgeschoben werden müssen, was das für Sachsen-Anhalt zum Beispiel bedeutet, dass wir viele Ärzte verlieren würden, dass im Pflegebereich richtiger Mangel entstehen würde und dass er hier Dinge wirklich verspricht, die absolut ins Desaster führen würde. Oder wenn beispielsweise Frau Weidel von Abschaffung des Euros spricht, was das für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde. Da müssen wir, finde ich, uns auseinandersetzen.
Lassen Sie uns mal kurz über Lars Klingbeil sprechen, weil Frau Weidel gerade nicht hier sitzt. Er sagt in diesem selben Interview, dass er das Rentensystem irgendwie reformieren will. Und dann kommt der Satz, ich will kleine und mittlere Einkommen entlasten.
Ja.
Ja, das findet ja nicht statt.
Natürlich, wir haben eine Steuerreform verabschiedet, die 2028 im Durchschnitt Familien um 600 Euro entlastet.
In welcher Konstellation?
In dieser Konstellation, wie wir es jetzt verabschiedet haben.
Kriegt eine Familie eine Entlastung von 600 Euro?
Einkommen 60.000 Euro.
Einkommen 60.000?
Ja.
Eltern, zwei Kinder. Mhm. Arbeiten beide in dieser Konstellation oder nicht?
Es kommt auf das Familieneinkommen dann an.
Und wir reden übers Jahr.
Ja, aber das war das, was wir auch immer wieder, was auch Lars Klingbeil gesagt hat. Wir haben allerdings auch, und Lars Klingbeil hat einen anderen Vorschlag auch noch gemacht, wo es noch eine höhere Entlastung geben sollte. Das haben wir in der Koalition nicht
mal ganz kurz, das sind 15 Euro im Monat. Das ist nicht mal die Inflation.
Trotzdem würde ich erstmal diese 50 Euro überhaupt nicht beiseite schieben.
Nein, das
sondern
tue ich nicht.
Wir wenden 10
Aber
Milliarden
Sie sagen,
Euro.
Entlasten.
Milliarden dafür aufwenden, um diese Entlastung hinzukriegen. Und wir versuchen ja daneben auch, deswegen machen wir diese ganzen Diskussionen, dass zum Beispiel Sozialabgaben nicht steigen, sodass es tatsächlich eine Entlastung darstellt.
Ja, aber die Sozialabgaben sind jetzt schon auf Rekordniveau. Es gab mal die Versprechung, dass man sie senken möchte. Das gelingt nicht. Jetzt ist man dabei, man möchte sie halten und die Rentenbeiträge aufgrund der Reform werden erstmal steigen. Das heißt, es gibt bei den, was da vom Einkommen abgeht durch Sozialbeiträge, gibt es eine Mehrbelastung. Das frisst sowieso auf, was man über diese Steuerreform an Entlastung bekommen würde. Und der andere Punkt ist, die kalte Progression wird dieses Mal nicht ausgeglichen werden. Auch das ist ja
Das ist eine Steuerreform, die den Namen Reform wirklich, lass uns doch ehrlich sein, nicht verdient.
Also Herr Lanz, Sie können das beurteilen, wie Sie wollen.
Es
sind 10 Milliarden Euro, die wir aufnehmen. Unter anderem durch die Einführung bzw. Erhöhung der Reichensteuer und durch viele andere Maßnahmen noch, die wir tatsächlich dort umverteilen. So, nochmal, ich hätte mir gewünscht, wir beispielsweise beim Spitzensteuersatz noch mehr machen, dann hätten wir noch weiter entlasten können. Das haben wir aber in der Koalition nicht geeint.
Sie sagen 10 Milliarden, betonen das die ganze Zeit. Ich hätte hier eine andere Zahl für Sie aus dem Kopf. 13,3 Milliarden haben wir im vergangenen Jahr ausgegeben, nur für Bürgergeld inklusive Kindergeld für drei Gruppen. Ukrainer, Syrer und Afghanen.
Ja.
Und das BAMF, nicht ich, und auch die Arbeitsagentur sagen, knapp 70% dieser Leute sind eigentlich arbeitsfähig.
Deswegen
und die Frage, die Leute sich stellen, ist, warum tun sie es nicht?
Deswegen haben wir auch dort Reformen
13,3
gemacht.
13,3 Milliarden.
Gerade, dass wir hier auch jetzt genau diese Gruppen ja auch drängen, dass sie Arbeit aufnehmen können. Genau da haben wir ja diese Reformen auch im Bereich des Bürgergelds bzw. der Grundsicherung
gemacht. Sie verstehen die Dimension, über die wir hier reden.
Absolut, aber Sie müssen eben sagen, die eine Gruppe ist dort, die andere Gruppe dort. Und wenn Sie eine steuerliche Entlastung haben wollen, dann müssen Sie ihm sagen, wo Sie das Geld hernehmen. Sie werden diese 13 Milliarden nicht auf null reduzieren können, sodass Sie jetzt hier einfach darstellen, nehmen wir die doch, weil die müssen wir nicht zahlen. Dann hättet ihr noch mehr für die Entlastung.
Das habe ich
wir
nicht
haben
gesagt.
Bei der Grundsicherung.
Und aber da gibt es klare Rechtsprechung. Sigmar Gabriel hat das neulich gesagt. Sie haben einen Sozialstaat so aufgebläht, dass er in Wahrheit kaum noch handlungsfähig ist.
Deswegen,
hat er recht?
Deswegen gehen wir an diese Reform.
Hat
deswegen,
er recht?
Ich glaube, ich habe es eher eben gesagt. Er hat recht, indem wir beispielsweise jetzt auch dieses Bürgergeld reformiert haben.
Und zwar nächste Frage.
Die Gesundheit.
Die nächste Frage, weil ich gibt es eine Einwanderung in Sozialsysteme oder nicht?
Das haben wir und deswegen haben wir auch da Maßnahmen, die genau das
aber
jetzt
warum sagt
stoppen
sie
sollen.
Dann, sowas gibt es nicht?
Das hat sie immer gesagt, dass wir diesen Missbrauch bekämpfen müssen. Sie hat in einer Anfrage sich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Aus meiner Sicht ist das ein übles Schauspiel gewesen. Bärbel Baas hat immer aufgrund ihrer Duisburger Geschichte, wo es genau diese Beispiele gibt, sehr deutlich gesagt, dass wir dagegen vorgehen und dagegen gehen wir vor.
Ich glaube, dass solche Sätze auch, ich würde immer sozusagen attestieren und deswegen wäre ich da auch nicht so streng. Das war ein Zwischenruf im Bundestag und dann reagiert man irgendwie, wie man reagiert.
Es war kein Zwischenruf.
Es war eine Frage.
Es war kein Zwischenruf.
Ja, aber es kam eine Frage und so sie war überfordert sozusagen von dieser Frage. Aber Sie haben recht.
Aber
wie kommt so ein Satz?
Aber es gibt sich Aussagen von Bärbel Baas vorher, wo sie genau das problematisiert. Nochmal, sie kommt aus Duisburg, sie kennt diese Diskussion und insofern finde ich, muss man ihr das letztlich auch wirklich zugutehalten.
Hat sie ja bei uns in der Sendung gemacht. Aber was sozusagen klar wird ist, und das ist ja das, was Sigmar Gabriel meinte, da kommt so eine gewisse Geisteshaltung durch. Ähnlich wie wenn Lars Klingbeil sagt, und dann ist mit Blick auf sagen Steuerbetrug und dann ist die Rolex und der Porsche erstmal weg. Und die Leute drehen durch.
Naja, aber das Steuerbetrug
ist das schlau, sowas zu sagen?
Ja, ich finde natürlich, weil auch durch Steuerbetrug entgehen den Staat Milliarden. Und insofern
Rolex
sind es
und
beides.
Porsche?
Insofern sind es beide.
Wenn jemand eine Rolex trägt und einen Porsche fährt, dann ist er in der SPD unter Verdacht, ein Steuerbetrüger zu sein.
Nein, aber
das ist das, was dabei ankommt.
Nein, ich glaube, wir haben absolut auch weiße Kragenkriminalität und gerade auch im Steuerbereich. Und insofern kann man, denke ich, auch solche Bilder verwenden. Klar.
Wir wissen, wo der Feind sitzt.
Denn der Feind sitzt überall dort, wo wirklich Recht gebrochen wird. Und ehrlicherweise, nach den Schätzungen wissen wir, dass im Steuerbereich es teilweise um dreistellige Milliardenbeträge geht. Und deswegen muss man
aber
darüber reden. Und er macht ja auch dementsprechend Schritte.
Steuerbetrug mit solchen Sprüchen, das ist Ihnen wichtig. Aber über Sozialbetrug reden Sie nie.
Das haben wir auch, natürlich. Also Sie wiederholen es jetzt sehr häufig. Aber ich will Ihnen noch mal sagen, wir haben ja jetzt auch, wir handeln. Und wie gesagt, wenn Sie Bärbel Baas als Beispiel nehmen, dann kann ich nur sagen, Sören Link, der Duisburger Oberbürgermeister, ist sehr, sehr eng mit ihr, gerade wenn es um diese Fälle geht und auch um die Maßnahmen, die es gilt, um das abzustellen. Mhm.
Olaf Sundermeier hat gerade den Kopf geschüttelt und sagt
sie
gerade, es war
bedacht
ja
bedacht gesagt in dieser Diskussion. Das war eine Befragung der
ich
Bundesregierung.
Ich wollte darauf hinaus, um zu sagen, da war jemand auch unter Druck und dann.
Sie hat als Arbeitsministerin die Befragung des AfD-sozialpolitischen Sprechers René Springer beantwortet und druckreif diesen Satz mit Bedacht und Überlegung gesagt. Es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme, obwohl ihr Koalitionsvertrag, den Sie gemeinsam mit der Union verabschiedet haben, genau diese Einwanderung in die Sozialsysteme zurückdrängen möchte. Und dieser Satz hat so ein bisschen das Zeug von dem Satz, wir schaffen das, von Angela Merkel nur für die deutsche Sozialdemokratie. Es gibt einen massiven Sozialmissbrauch, gerade im Ruhrgebiet, dort wo Frau Baas herkommt aus Duisburg. Sie kennen diese Problematik dort von bestimmten Einwanderergruppen, die im Ruhrgebiet, in Duisburg, in Gelsenkirchen, in Dortmund im Prinzip die Sozialsysteme regelrecht aussaugen, gerade an Orten, wo die AfD inzwischen sich anschickt, auch im Westen die stärkste Partei zu werden. Sie ist die stärkste Partei in Gelsenkirchen geworden, hat auch im Duisburger Norden sehr knapp hinter der SPD, ist sie fast stärkste Partei bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr geworden. Und es hat schon einfach damit zu tun, dass die Menschen nicht bereit sind mehr und nicht damit einverstanden sind, dass der Sozialmissbrauch und auch die irreguläre Zuwanderung dort in einer Art und Weise die Gesellschaft belastet, dass das nicht mehr akzeptabel ist. Und von der Politik, von der Regierungspolitik im Prinzip vertreten beziehungsweise kleingeredet wird.
Gab gestern, glaube ich, in der FAZ ein spektakuläres Interview, wie ich finde, von Stefan Kehrt. Kennen Sie den?
Landrat in Vorpommern.
So, war mal in der SPD.
Genau.
Ist ausgetreten.
Ja.
Sagt mittlerweile, man sollte einer Regierungsbeteiligung der AfD offen gegenüberstehen. Und sagt aus der Überlegung heraus, dass die Brandmauerdiskussion das eigentliche Thema verschleiert. Die Frage ist, wäre es gut, wenn im Land andere Mehrheiten entstehen, die die Themen endlich abräumen, deretwegen die AfD überhaupt so stark geworden ist? Und dann sagt er auf die Frage, Migration spielt doch eigentlich in Ostdeutschland gar nicht so ein riesiges Thema. Sehr interessant. Ich zitiere, Migration ist für mich das Thema, das den Menschen zeigt, dass im Land nichts verstanden wurde. Und er meint damit vor allen Dingen seine eigene Partei, die ehemalige, die SPD. Es geht nicht darum, dass Migration hier täglich spürbar wäre. Für 90% der Menschen spielt das im Alltag kaum eine Rolle. Aber es ist der Tacho, der anzeigt, wie abgehoben und lebensfremd Politik sein kann. Und wenn Frau Baas sagt, es gebe keine Anwanderung ins Sozialsystem, dann sagen sich die Leute, die haben doch alle einen an der Klatsche. Die Migrationspolitik ist der Indikator für den Grad des Wahnsinns und er steht nach wie vor auf Rot. Haben Sie das so erlebt?
Das erlebe ich dauerhaft so. Ich war am Freitag in Frankfurt-Oder, wo Ihr Parteikollege, der Sozialminister in Brandenburg, René Wilke, SPD, für die Landesregierung in Brandenburg so etwas wie eine sanfte Kehrtwende, zumindest eine Verschärfung in der Migrationspolitik vorgetragen hat, gesagt, wir müssen endlich Asylrecht zu seiner Geltung verhelfen, indem die Leute, die hier bleiben dürfen, auch integriert werden, nämlich in Arbeit kommen, die Erwerbsquote. Deswegen ist
das,
ja,
worüber
das
Bürger, wir gerade gesprochen
deswegen
haben.
Fließt ja das Bürgergeld massiv in die genannte Gruppierung, genau. Dass die Leute endlich in Arbeit kommen. Das passiert in absolut unzureichendem Maße und dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch tatsächlich das Land verlassen, entweder durch eine Abschiebung oder eine freiwillige Ausreise. Das passiert seit vielen Jahren nicht. Und ich habe im vergangenen Jahr hier gesessen, im Februar, zum Thema Abschiebung, kurz vor der Bundestagswahl, als Friedrich Merz eine migrationspolitische Wende versprochen hat, auch deswegen zum Bundeskanzler gewählt wurde, der Bundesregierung, für die Sie auch eintreten als Fraktionsvorsitzender der SPD. Und diese migrationspolitische Wende ist bislang ausgeblieben.
Im letzten, vergangenen halben Jahr, gab es neulich eine interessante Zahl, sind 9.000 Abschiebungen gescheitert. 9.000.
Richtig.
Gescheitert, organisiert, aber dann nicht bezahlt.
Genau. Also die Leute
werden dann gescheitert, weil die Leute, warum? Warum scheitern 9.000 Abschiebungen?
Die werden oftmals informiert über Abschiebungen, Abschiebeflüge, die stattfinden. Es gibt Unterstützernetzwerke, die Leute, die zur Abschiebung im Prinzip ausstehen. Wenn man jetzt weiß, es geht ein Abschiebeflieger nach Marokko beispielsweise, dann einfach nicht mehr anzutreffen sind in ihren Unterkünften, dann kann diese Abschiebung nicht stattfinden. In vielen Fällen ist es so, dass die, oder in den allermeisten Fällen, dass die Herkunftsländer die Leute nicht zurückhalten. zurücknehmen. Das wissen wir, das ist ein großes Problem. Das wird auch eine AfD nicht lösen. Ja, das muss man auch sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Berlin schaue, da sind mir die Zahlen gerade präsent. 20.000 Menschen sind vollziehbare ausreisepflichtig, einzig in der Hauptstadt Berlin. Und die AfD, wir haben dort auch Wahlen für das Abgeordnetenhaus am 20. Genau. September, verspricht den Leuten in ihrem Wahlprogramm, dass diese 20.000 Leuten abgeschoben werden. Das ist schlicht einfach nicht möglich. Das wird auch unter einer AfD-Regierung.
Aber ich will nur mal sagen, die AfD steht in Umfragen in Berlin mittlerweile bei 18%. In Berlin, muss man sich mal klar machen.
Auch in Hannover, den Kommunalwahlen. Ne? Da sind auch Kommunalwahlen im kommenden Monat. Ist die AfD dort sehr stark, weil die Leute einfach immer noch in der Situation sind, dass dieses Versprechen nicht eingehalten wird und dass sie kein Verständnis dafür haben, dass das Asylrecht einfach nicht umgesetzt wird, mit dem Ziel, dass die Leute keine Bleibeperspektive haben, das Land faktisch verlassen und natürlich den Sozialkassen zur Last fallen in drastischer Art und Weise, weil die Erwerbsquote so gering ist. Und das ist der Haupt, nicht der einzige Grund, aber einer der Motivtrigger für Menschen, einfach die AfD zu wählen.
Ich würde gerne noch einmal an dem Punkt Stefan Kehrt zitieren, den Landrat, über den wir gerade gesprochen haben, der, wie gesagt, 2023 aus der SPD ausgetreten ist und der in diesem FAZ-Interview, das sich wirklich zu lesen lohnt, sagt, auf die Frage, die Zahlen sind doch gesunken und so weiter, nein, real hat sich kaum etwas geändert. Die Umsetzung scheitert. Ich unterstelle Merz, dass er einen echten Wandel gewollt hat. Aber es funktioniert nicht. Und dann kommt der entscheidende Satz in Ihre Richtung, Herr Miersch. Die dänische Sozialdemokratie macht eine Politik, die würde man hier als völkisch bezeichnen. Und sie tut das, weil sie ganz pragmatisch Probleme lösen will. Warum kann das nicht auch die deutsche SPD? Ich finde das eine gute Frage.
Ja, ich glaube, wir haben schon auch einiges getan, schon unter Olaf Scholz. Wir haben zum Beispiel diese gemeinsame europäische Asylpolitik genau vorangetrieben. Die ist jetzt erst in Kraft getreten. Und das ist durchaus ein, meines Erachtens, der Schlüssel, um tatsächlich Migration auch zu steuern. Mhm. Aber zur Wahrheit gehört immer wieder, ich kann populistisch sagen, ich will jetzt alle abschieben. Das, was Herr Sundermeier zu Recht gesagt hat,
populistisch?
Nein, aber auch die dänischen Sozialdemokraten, und sie haben eine andere Situation, weil sie nicht die Einwanderung haben, wie wir sie haben.
Weil
sie auch nicht so viele Außengrenzen haben, beispielsweise wie die Bundesrepublik Deutschland.
Aber auch, weil sie das Thema klar adressieren.
Aber auch die dänischen Sozialdemokraten haben dann das Problem, was wir häufig jedenfalls antreffen, dass die Heimatländer nicht die Pässe ausstellen und dann was zu versprechen, was ich nicht halten kann. Das, glaube ich, macht uns nicht glaubwürdiger. Und dem Populismus der AfD müssen wir auch im Realismus entgegensetzen. Und da, finde ich, haben wir jetzt mit der gemeinsamen europäischen Asylpolitik einen wichtigen Punkt gebracht. Wir haben auch die Frage der Aufenthalte und der Frage, wenn ich abschiebepflichtig bin, wo darf ich mich, wie lange darf ich mich aufhalten, darf ich auch festgesetzt werden. Auch das haben wir verändert. Und insofern haben wir in diesem Bereich durchaus etwas getan. Und nochmal, wenn der Landrat...
Dänische Sozialdemokraten werden gewählt.
Ja.
Die stellen dort den Ministerpräsidenten.
Deswegen ist es auch wichtig, dieses Thema
recht,
zu adressieren.
Hat er recht, wenn er sagt, das würde hier als völkisch bezeichnet? Ich meine, das kommt einem ja auf eine seltsame Art und Weise sehr bekannt vor. Wenn er sozusagen den Vergleich macht, Ulrich Siegmund sagt in Sachsen-Anhalt, wir werden Leuten die Wertgegenstände abnehmen. Zunächst mal, um zu gucken, ob die selber einen Teil ihres Aufenthalts, bis alle Prüfungen durch sind, bezahlt werden können. Das klingt alles sehr komisch. In Dänemark machen das Sozialdemokraten.
Nochmal, wir haben auch Dinge verschärft, aber es gibt auch eben eine Rechtsprechung bei uns, auch eine Verfassungsrechtsprechung, die werden wir auch weiter beachten. Und wenn dieser populistische, wirklich diese Verallgemeinerung von Herrn Siegmund, ich sag's nochmal, was ja gegen jegliche Migration spricht, da sieht er jetzt in Sachsen-Anhalt, dass selbst die sachsen-anhaltinische Wirtschaft ja auch aufbegehrt und sagt, was machen Sie da eigentlich? Denn wir brauchen dringend auch Fachkräfte. Nochmal, auch gerade die da sind, im Pflegebereich, im ärztlichen Bereich, die sind dringend notwendig für ein Land wie Sachsen-Anhalt und da muss man ihn auch stellen.
Aber Herr Sundermeier, lassen Sie mal die AfD außen vor. Es geht jetzt gar nicht, was die AfD will und nicht will. Sie regieren Sie regieren in Berlin, sie regieren in einer ganzen Reihe von Bundesländern. Und das ist das faktische Problem. Das Problem heißt irreguläre Zuwanderung. Es sind viele Menschen hier, die nicht integriert werden, weil sie nicht in Arbeit kommen. Warum? Und es sind viele Menschen hier, die kein Recht haben, hier zu sein. Warum? Und sich da einfach mal ehrlich zu machen und als Regierungspolitik, als Bundes- oder Landesregierung zu sagen, wir müssen dieses Problem lösen, einen klaren Befund zu machen, den Leuten zu sagen, es ist ein faktisches Problem, zu wenige Leute sind in Arbeit und zu wenige Menschen, die hier nicht sein dürfen, sind noch im Land. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, das zu lösen. Das findet nach meinem Gefühl im Osten anders, pragmatischer, also das, was wir jetzt da hören von dem Landrat in Greifswald-Vorpommern, höre ich in ähnlicher Weise auch von Ihren Parteikollegen in Regierungsverantwortung, zum Beispiel von dem Sozialminister, auch von Dietmar Woidke, dem Ministerpräsidenten in Potsdam, der das im vergangenen Jahr schon in seiner Regierungserklärung gesagt hat, aber im Bund höre ich das nicht. Da höre ich, dass Frau Baas sagt, es gibt keine Einwanderung in die Sozialsysteme.
Also, Herr Sundermann, also das will ich wirklich noch mal sagen, weil ich finde, da tut man ihr wirklich
Unrecht. Das war kein
Unrecht.
Versprecher.
Also ich kann nur sagen, dann lesen Sie sich mal dazu durch, was Frau Baas vorher genau zu diesem Thema gesagt hat. Und Sie können ihr sicherlich abnehmen, und Sie haben eben über Duisburg selbst gesprochen. Sie kennt diesen Fakt und hat durchaus dieses häufig problematisiert.
Aber,
finde ich, das ist nicht legitim, dass man Sie da jetzt mit dieser Aussage derart festhält.
Naja, aber die Aussage ist ja...
Warum nimmt sie dann nicht zurück?
Das hat sie. Sie hat es mehrfach erklärt, dass sie, und sie macht Gesetze, die genau in diese Richtung gehen, dass wir dort eben tatsächlich auch mehr Druck tatsächlich ausüben können. Insofern halte ich das für unredlich.
Also, wenn man sich, weil gerade Ruhrgebiet das Thema ist, Herr Sundermeier, in Gelsenkirchen, es gibt eine Gelsenkirchener AfD-Abgeordnete, Landtagsabgeordnete.
Angie Seeley-Zacharias,
so.
Kreisvorsitzende der AfD.
Selber Migrationshintergrund.
Landtagsabgeordnete und jetzt ganz spannend, Listenplatz 2 für die AfD bei der Landtagswahl im April im kommenden Jahr. Und nach meinem Dafürhalten im Prinzip ein Namen, den man sich merken sollte, die kommende Frau. Ist mit 6 Jahren aus Albanien
genau.
Ins Ruhrgebiet gekommen mit ihrer Familie, Politikwissenschaftlerin, die diese Themen massiv
ja.
adressiert in einer Art und Weise, wie das nach meinem Verständnis so in Nordrhein-Westfalen vor 2-3 Jahren noch nicht möglich gewesen wären.
Lass uns einmal reinschauen, damit mal klar wird, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das politische Klima in diesem Land verändert sich gerade. Wir sehen gleich noch mehr Beispiele, bitteschön.
Diese Menschen müssen unsere Stadt verlassen. Hier, nicht nur Frauen, auch Männer. Hey, nein, komm her, komm. Nein, Männer auch. Du musst lernen, Männer auch. Wir brauchen keinen präventiven Ansatz hier. Unser Ansatz lautet ganz einfach, wir müssen diese Menschen loswerden. Wir wollen das hier nicht mehr. Es ist völlig verkommen und es ist eine Bedrohung für andere Menschen. Und die Leistungsträger unserer Stadt verlassen teils diese Stadt und Gelsenkirchen-Ückendorf, weil das hier so aussieht.
Warum kommt das plötzlich so gut an?
Also Gelsenkirchen-Ückendorf, muss man dazu wissen, das ist ein Stadtteil in Gelsenkirchen, wo tatsächlich sehr viele, nicht nur Menschen, bestimmte Menschen mit Migrationshintergrund leben, sondern auch viele Roma-Familien, die über eine Armutszuwanderung nach 2007, weil es möglich war im Zuge der europäischen Freizügigkeit aus Rumänien und Bulgarien dorthin gekommen sind, wie an vielen anderen Orten im Ruhrgebiet auch. Das ist die Situation, die in Duisburg sehr stark
ist um auch die Situation, die Bärbel Baas in einem Sterne-Interview als sie angefangen hat, als Ministerin, genau so beschrieben hat und damals von kriminellen Strukturen gesprochen hat. Hat sie hier in der Sendung auch gemacht. Und ich dachte, endlich hat es mal jemand verstanden. Und dann kam aber so wenig.
Und
das war das Gefühl.
Nichts hat sich dort geändert, also zumindest nicht wahrnehmbar für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und dem Ruhrgebiet, mit dem Ergebnis, dass nach und nach eben sukzessive die AfD dort gewählt wird. Übrigens auch von sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund.
Absolut.
Auch in Duisburg, in Gelsen.
Gelsenkirchen habe ich das selber auf Reportagereise schon 2017 erlebt. Türkische Einwanderer der ersten Generation, die damals schon 2017 wirklich harte AfD-Wähler waren.
Nicht einverstanden sind damit. Ja. Das hat was mit etablierten Vorrechten zu tun. Die sagen, wir sind Kinder von Gastarbeitern. Genau. Unsere Eltern haben sich mit harter Arbeit unter der Erde, im Stahlwerk, im Bergbau hier das Geld verdient, mit dem wir unsere Geschäfte aufgemacht haben. Und wir haben hier Leute in Marxloh, in Hamborn, in Gelsenkirchen, Ückendorf, in der Dortmunder Nordstadt, die hier leben im Prinzip und unseren Sozialsysteme missbrauchen in einer massiven Art und Weise. Und an dieser Situation hat sich wenig geändert, mit dem Ergebnis, dass nicht nur grundsätzlich immer mehr Leute die AfD wählen. Das haben wir zu Bundestagswahlen in diesen Städten gesehen. Haben wir auch schon zur Kommunalwahl gesehen bei der vergangenen in Nordrhein-Westfalen. Sondern auch viele Menschen mit Migrationshintergrund.
Genau. Und warum scheut man sich klarer dagegen vorzugehen? Warum?
Aus der Sorge, die SPD hat ja die Erzählung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Ruhrgebiet, zu sagen, das sind unsere Leute. Ne? Das ist immer so ein bisschen dieses, Menschen mit Migrationshintergrund wählen die SPD. Das ist so ein bisschen das Grundverständnis der Sozialdemokratie gewesen dort.
Das ist ein bisschen das Missverständnis, das die amerikanischen Demokraten auch immer hatten. Also die Idee, Einwanderer sind progressive Leute. Aber in Wahrheit sind sie sehr konservative Leute.
In Duisburg, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund sind dort traditionell sehr, sehr konservative Menschen, haben insofern auch vielleicht den Weg nicht so weit dazu, die AfD zu wählen. Einfach auch aus dem Unverständnis und aus der Wut heraus, dass die eigene Lebensleistung von anderen Leuten einfach so, ja, im Prinzip auch missachtet wird, dass anderen Menschen einfach irgendwie die gesellschaftliche, die wirtschaftliche Teilhabe so einfach verschenkt wird. Und das Ergebnis werden Sie bei den Landtagswahlen im April im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen miterleben, wenn Frau Seelig-Zacharias und ihre Leute dort mit dieser Art Wahlkampf zu betreiben. Das ist jetzt schon nichts anderes.
Aber das Irre ist doch, Herr Sundermeier, die deutsche Migrationsgeschichte ist ja auch eine große Erfolgsgeschichte. Sie selber ist ja auch ein gutes Beispiel dafür.
Vor allen Dingen dort auch. Ja. Irgendwie nirgendwo haben Menschen mehr Erfahrung im Umgang mit anderen Kulturen.
Und es gibt so viele, die sich einbringen, so viele, die jeden Tag fleißig sind, so viele, die jeden Tag aufstehen. Aber die, die es nicht schaffen oder die es bewusst nicht wollen, sehr kleine Minderheit letzten Endes. Da schaffen wir es nicht konsequent einmal, und das ist ja das, was Herr Kehrt meint, wenn er über die dänische Sozialdemokratie spricht, einmal konsequent zu sagen, nein, wollen wir nicht. Oder wenn 260.000 Leute ausreisepflichtig sind, da muss man doch sagen, okay, ihr habt hier alle Mittel des Rechtsstaates ausgeschöpft. Ihr habt vielleicht sogar gegen die Abschiebung geklagt. Und das BAMF sagt, ihr habt kein Anrecht auf Asyl, dann kann doch die Konsequenz nicht sein, dass man dann einfach hier bleibt.
Nein, deswegen gibt es ja die unterschiedlichsten Anstrengungen, aber wir hatten eben schon über Abschiebungshindernisse und das gehört dazu, das ist dann nicht nordkurvenfähig oder nicht populär vielleicht, aber ich muss darauf hinweisen, auch gerade in Duisburg und Gelsenkirchen, wir haben zwei Verwaltungschefs der SPD, die alles tun, gerade um diese Missstände zu beseitigen, aber sie haben eben auch das Stichwort europäisches Recht genannt, das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz wird augenblicklich alles in diesem Bereich versucht. Aber es ist eben auch nicht ganz einfach und nicht trivial, zumal wir eben an vielen Stellen auch rechtliche Hindernisse haben, sei es zum Beispiel, dass die Pässe nicht ausgestellt werden oder dass eine Freizügigkeit existiert.
Wie stehen Sie denn zu den Return Hubs, die geplant sind?
Die haben wir im Rahmen des europäischen Rechts jetzt auch vereinbart. Und insofern wird es jetzt darum gehen, wie man die rechtssicher hinbekommt. Auch das sind keine trivialen Fragen. Sie kennen die Rechtsprechung sicherlich ja auch dort, wo sie in den Ländern, wo sie eingeführt worden sind.
Weil das muss man schon sagen, die SPD hat in dieser Regierung für SPD-Verhältnisse schon große Schritte gemacht. Also sie trägt eine Asylpolitik mit, die Zurückweisungen an den Grenzen auch von Asylsuchenden erlaubt. Die SPD hat lange in der EU verhindert, dass es diese Verbindungsklausel gab. Das hieß, man kann Menschen nur in ein Land abschieben oder solche Return-Hubs machen, zu dem diese Menschen vorher eine Verbindung gehabt haben müssen, was ein großes Hemmnis war. Da ist die SPD jetzt auch mitgegangen,
nicht
diese Verbindungsklausel
abzuschaffen. Wir haben auch schon Änderungen im Bereich der Ampel eingeleitet. Also insofern
ja, in der Ampel
muss man
da
schon
haben
ein bisschen
sie, da hat sich die Ampel noch sehr gegen gewehrt. Also die Veränderungen in einer Asylpolitik, die sind ja da. Aber wir haben ja das Problem, gerade haben Sie ja auch noch mal beschrieben, einfach alle abschieben, so wie es die AfD verspricht, ist ja faktisch nicht möglich. Das Problem benennen, das ist der Punkt. Und da haben Sie in der Regierung mit der Union Parteien, die bereit sind, dieses Problem zu benennen. Und das stimmt auch, dass die AfD, die SPD damit verdruckster umgeht und möglichst nicht deutlich machen will, dass sie eine härtere Asylpolitik mitträgt.
Aber wir haben ja nicht nur die Leute, die das Land verlassen müssen, sondern wir haben Menschen, die hier leben dürfen und nicht in Arbeit kommen.
Und deswegen haben wir genau diese Dinge ja nun auch verschärft.
Ja, aber seit wie vielen Jahren vermitteln Sie den Leuten mal, warum die Erwerbsquote bei bestimmten migrantischen Gruppen einfach so niedrig ist? Warum die Leute nicht in Arbeit kommen? Die Menschen verstehen das nicht.
Ja, aber deswegen haben wir hier gerade die Jobcenter in eine andere Lage versetzt jetzt.
Aber wie erklären Sie das den Leuten? Was sagen Sie den Leuten?
Ja, es muss eben durchgesetzt werden und das ist nicht immer einfach. Denn bestimmte Dinge muss ich nachweisen und es gibt zum Beispiel auch
warum ist die Erwerbsquote von Ukrainern in Polen ungleich höher als in Deutschland?
Oder in den Niederlanden?
Ich glaube schon, dass das an der Stelle wirklich, wir haben teilweise Instrumente jetzt erst schaffen müssen. Und wir haben an einigen Stellen eben auch die Dinge, dass wir durchaus, und das will ich jetzt hier auch mal sagen, das Thema Sprache ist ein Thema, so dass wir auch
das haben Sie in den Niederlanden auch, da ist die Erwerbsquote ähnlich hoch.
Wir haben
von Ukrainern. Überall ist die Erwerbsquote höher als in Deutschland.
Ukrainer sind hier eben zuerst sofort ins Bürgergeld.
So, und das haben wir jetzt, das verändern wir auch. Und insofern sind das alles Dinge, Mechanismen. Jetzt können Sie sagen, es ist zu spät, aber das sind Dinge, die wir wirklich
jetzt
alle angehen.
Herr Mirsch, aber es gibt zwei beeindruckende Grafiken. Vielleicht zunächst mal die Grafik der SPD. Können die Kollegen aus der Regie einmal netterweise zuspielen, die SPD in Ostdeutschland. Daran sieht man, was da passiert ist in den vergangenen Jahren. Und wenn man sich mal parallel dazu anguckt, wo die AfD mittlerweile ist, dann sieht das so aus. Wie erklärt man sowas?
Ich glaube schon, dass natürlich auch gerade im Osten Deutschlands an vielen Stellen eine große Verunsicherung eingesetzt hat, auch schon der Angst vor dem Arbeitsplatzverlust beispielsweise und häufig eben auch dieser Anreiz, schnelle Antworten. Wir haben eine Schwäche auch der Parteien. Beispielsweise war ich jetzt gerade in Sachsen-Anhalt, das muss man sehen. Sie haben 3.000 Mitglieder. Alleine in der Region Hannover haben wir um die 8.000 Parteimitglieder. Das heißt zum Beispiel, die Vertretung in der Fläche ist ein Riesenproblem auch. Und insofern sind das mannigfache
Herausforderungen. Das ist übrigens das, was Stefan Kehrt auch sagt. Das ist ja die Übersetzung von, die Leute haben das Gefühl, man hört ihnen nicht zu, Herr Sundermeier.
Aber Herr Mirsch, die AfD hat nicht mehr Mitglieder in Sachsen-Anhalt als die SPD. Die ist aber präsenter. In Brandenburg hat die SPD deutlich mehr Mitglieder als die AfD, immer noch, auch wenn sie aufholt. Und die AfD ist präsenter. Ich habe neulich mit einer Landtagsabgeordneten ihrer Partei gesprochen aus Brandenburg, die sich echauffiert hat über diese Berichterstattung, dass wir immer sagen, die AfD ist präsenter, die macht mehr, die ist in der Fläche, die machen Bürgerdialoge, die sind die Kümmerer, die sind präsent in den Vereinen.
Nah bei die Leute, was früher die
Komplett
SPD war.
Und da sagt mir diese Landtagsabgeordnete, ich werde ja für mein Mandat bezahlt und nicht für Parteiarbeit. Da lacht jeder aktive AfD-Politiker darüber, der von morgens bis abends präsent ist, sich an Infostände vor Bahnhöfe stellt und zwar das ganze Jahr über und nicht vor Wahlen. Die AfD macht dauerhaft Wahlkampf, nicht nur vor Wahlen. Das, was Sie jetzt erlebt haben, Sie waren ja gerade in Sachsen-Anhalt, dass dort Familienfeste stattfinden von der AfD, dass Bürgerdialoge stattfinden, das macht die AfD dauerhaft, konsequent und fortwährend und nicht nur vor Wahlen und wird als solche wahrgenommen.
Herr Sundermeier, da will ich Ihnen widersprechen. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die permanent auch vor Ort unterwegs sind.
Bei mir sind die nicht. Ich habe meine Landtags...
Auch in Sachsen-Anhalt habe ich jetzt gerade viele Kolleginnen und Kollegen getroffen. Und ich will Ihnen sagen, zum Beispiel meinten, nein, Sie machen das kontinuierlich. Und ich will Ihnen zum Beispiel sagen, bei mir in der Region Hannover sehe ich die AfD-Kollegen nie.
Ich lebe im Havelland in Brandenburg. Ich sehe sie nicht. Die AfD sehe ich, die ist präsent bei allen möglichen gesellschaftlichen Ereignissen, bei Bürgerdialogen regelmäßig. Jetzt hat der Ministerpräsident des Landes Brandenburg das erkannt, zu sagen, oh, wir müssen näher bei den Menschen sein. Er hat das auch öffentlich eingeräumt in einem FAZ-Interview im Frühjahr dieses Jahres. Wir haben denen im Prinzip zu viele Räume gelassen. Also setzt er einen Bürgerdialog des Ministerpräsidenten auf, wo dann die gesamte Landesregierung in einem Kulturhaus irgendwo in der Fläche erscheint und das Ganze so ein abgesprochenes Frage-Antwort-Spiel mit eingeladenen Bürgern, die sie an drei Händen abzählen können. Und die AfD macht einfach einen Bierwagen auf, stellt einen Grill dahin, lädt die Leute ein. Es kommen 100, 150 Leute regelmäßig alle paar Wochen auf den Marktplatz.
Und spielen alte DDR-Hymnen.
Und auch das sind aber auf jeden Fall präsent. Und das muss man der AfD lassen. Sie ist einfach dort, wo die anderen Parteien nicht mehr sind.
Wenn Sie mal beschreiben müssten, Herr Sundermeier, wie sich das politische Klima verändert hat. Ist das aggressiver geworden? Ist das auch völkischer geworden? Ich schaue mir ab und zu an, was Denis Holoch zum Beispiel so von sich gibt und sagt.
Sehr deutlich.
Landtagsabgeordneter in Brandenburg, was Sie gerade sagten,
mit dem AfD-Bundesvorstand. Genau. Und zwar dasjenige Mitglied, was die höchsten Zustimmungswerte bei den Vorstandswahlen der AfD in Erfurt zuletzt bekommen hat. Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Landtag und möglicherweise jemand, der dort Ministerpräsident werden möchte 2029 und die SPD-Landesregierung herausfordert. Übrigens ein ehemaliger Sozialdemokrat.
So, und jemand, der eine sehr klare Sprache pflegt. Und wie sich das dann anhört, schauen wir uns einmal kurz an.
Schon so viel gesagt, warum Ulrich Siegmund wichtig ist für Sachsen-Anhalt und für Deutschland. Es wurde aber noch nicht gesagt, warum dieser Mann viel wichtiger ist als nur für unser Land. Dieser Mann ist entscheidend für die Zukunft unseres Kontinents und für die Zukunft der westlichen Zivilisation. Und ich will euch erklären, warum. Es ist nicht hoch genug gestapelt, glaubt mir. Pass auf, hör bis zum Ende zu. Denn das, was wir hier in Deutschland erleben, und ich werde es nicht müde zu sagen, ich habe es in Berlin vor dem Roten Rathaus vor einigen Wochen auch getan. Das, was wir hier erleben in Deutschland, ist ein Angriff auf die weiße, auf die weißen Europäer, auf die weißen Menschen in dieser Welt. Ein Angriff auf die westliche Zivilisation als Ganzes.
So, das ist ein harter Kulturkampf, den er da führt. Dieser Mann war früher in der SPD.
Den führte er nicht alleine.
Nee, schon klar. Aber der war früher in der SPD.
Der war als junger Mann bei den Jusos, ist dann Landesvorsitzender der Jungen Alternative geworden, also der jungen, der ehemaligen Jugendorganisation der AfD in Brandenburg. Landtagsabgeordneter, ist jetzt parlamentarischer Geschäftsführer und hat im Wesentlichen für die Bundes-AfD die Jugendorganisation, die Generation Deutschland aufs Gleis gebracht. Ist ein enger Weggefährte von Alice Weidel. Ein
strategischer Kopf, ne?
Strategischer Kopf. Und wie gesagt, gesagt, zentrale Figur im Bundesvorstand der AfD. Und dieser völkische Geist, diese Politik, auch diese klare, eindeutige, entschiedene Agenda ist Teil der Landespolitik nicht nur in Brandenburg, auch in Sachsen-Anhalt, in Thüringen. Das ist die Höcke-AfD. Und der möchte, schickt sich an, möglicherweise Ministerpräsident zu werden und einen SPD-Ministerpräsidenten in Potsdam abzulösen.
29. Über Hans-Christoph Berndt müssen wir noch kurz sprechen. Wer ist das?
Das ist noch aktuell der Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag, Anfang 70. Deswegen erleben wir da in nächster Zeit möglicherweise einen Generationswechsel. Jemand, der inhaltlich 1:1 im Prinzip das völkisch-nationalistische Lager von Björn Höcke, die Landesverbände in Thüringen und in Brandenburg sind sich inhaltlich im Prinzip da komplett einig und der diese völkische Agenda jeden Tag zur Politik macht
in Auf Brandenburg. Auf Marktplätzen in Brandenburg. Wir hören einmal kurz rein.
Die Anlagen, die dieses Volk hat, die kann man in 2 oder 3 Generationen nicht austreiben. In jedem jungen Kind stecken noch die guten Anlagen, die wir von unseren Eltern und Großeltern, von unseren Vorfahren kennen. Die Intelligenz, der Wille zur Arbeit, der Wille zur Organisation, die Liebe zur Natur. Und damit sie sich nicht den Ausländern unterwerfen müssen, in der Sprache, in der Kleidung, in den Sitten. Das ist Deutschland und hier gelten deutsche Sitten, hier gelten deutsche Regeln und hier sind die Deutschen die Herren des Landes. Sorgt dafür, dass wir AfD-Bürgermeister, AfD-Landräte haben, dass wir in den Parlamenten stark werden. Wenn erstmal irgendwo die erste AfD-Regierung ihre Arbeit aufgenommen hat, dann wird es so gehen wie im Dominospiel. Dann werden die Brandmauern fallen.
Ja, wirklich.
Und Magdeburg soll der Dosenöffner sein, ne? Dann werden die Brandmauern fallen. Sachsen-Anhalt ist jetzt das erste Land, wo man in einer Situation ist, möglicherweise in die Landesregierung zu kommen. Da kommt der Anfang und die nächsten werden dann folgen. Deswegen spricht Dennis Wohloch nicht
von Deutschland, sondern von Europa. Reportage, ne? Hier. Wenn Sie da, wir haben es eben kurz gesehen, wenn Sie da stehen und dann berichten, was erleben Sie dann?
Das ist eine anhaltende Kulisse der Medienfeindlichkeit, mit der nicht nur ich, sondern auch andere Journalisten überzogen werden, die konsequent über diese Situation gerade in der Fläche berichten. Wir sind nicht im Bundestag, wir sind nicht im Hauptstadtstudio, wir sitzen nicht in einem klimatisierten Talkshow-Studio, sondern wir sind da, wo die AfD die stärkste Partei ist, wo sie eine Deutungshoheit hat an den Orten, wo sie eine Hegemonie entweder schon besitzt oder anstrebt. Und dort sind Journalisten Feinde.
Wahnsinn. Wo es auch keine Hemmung mehr gibt, sehr hässliche Sachen zu sagen?
Ja, das erlebe ich seit vielen Jahren verstärkt, weil die AfD jetzt nicht mehr die einzigen sind, die im Prinzip diese Medienfeindlichkeit verbreiten, sondern das, wo ein Großteil der Bevölkerung das einfach mitträgt und Medienvertreter jetzt nicht nur kritisch betrachten, das sollen sie.
Richtig.
Auch unsere Berichterstattung. Absolut. Ja, ich werde von diesen Leuten bezahlt als Mitarbeiter, als Reporter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind Menschen, mit denen ich zusammen lebe, die dort leben, wo ich lebe, die meine Filme sehen, die Berichterstattung sehen, sondern wo im Prinzip diese Medienfeindlichkeit in Hass umschlägt und Journalisten so Art vogelfreie Gestalten sind, wo am Ende gedacht Berichterstattung gar nicht mehr möglich ist, weil man in bestimmten Situationen gar nicht mehr mit Leuten sprechen kann. Das wird unmöglich gemacht.
Wir schauen einmal kurz rein.
Lass doch mal den Dr. Berndt in Ruhe. Mich kotzt das an, wie hier gearbeitet wird. Das sind doch keine freien Medien mehr.
Wir gucken es nicht.
Ich gucke auch heute Abend Ihren Mist nicht. Weil Sie nur noch senden, was Sie senden müssen.
Das jüngste Gericht wird Sie holen. Für Ihre Lügen.
Mensch, schämt euch. Das merken Sie aber
nicht. Herr Sundermann ist der größte Hetzer.
Na hier, das ist der größte Hetzer hier. Das ist der größte Hetzer. Ausspucken müsste man von dem. Ruhe, das ist alles abgesprochen. Und der RBB wird einen wunderbaren Bericht liefern über den Aufschwung der AfD im Osten. Und da werden wir alle nur positiv vorkommen und objektiv. Und ich kann Sie noch einen wunderbaren herzlichen Dank. Applaus für Herrn Sundermann.
Das ist die übliche Situation. Ne? Wir haben das jetzt eingefangen dort bei einem Reportagedreh. Im Spreewald war das an dem Wohnort von Herrn Bert. Aber eine vergleichbare Situation habe ich bei jeder größeren Veranstaltung. Noch am vergangenen Wochenende war ich in Merseburg zum Wahlkampf der AfD in Sachsen-Anhalt. Das ist Programm.
Herr Mierschmidt, bitte um kurze Antwort. Wie wollen Sie diese Leute wieder zurückholen?
Ja, ich glaube, war jetzt anderthalb Tage ja in Sachsen-Anhalt unterwegs und ich spüre ganz, ganz viel auch Menschen, die sagen, wir wollen nicht so ein Bundesland. Und deswegen vertraue ich auch auf die nächsten 12 Tage, dass man wirklich nochmal sagt, wofür steht diese AfD? Und das ist Spaltung, das ist Hass. Und ich setze darauf, dass wir erstens die motivieren, die vielleicht jetzt im Moment überlegen, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Und ich glaube auch, dass alle die vielleicht sympathisieren, nochmal das Ausmaß erahnen können, was tatsächlich passiert, wenn die AfD an die Regierung kommt.
Aber Herr Mirsch, die zentrale Frage ist, wie bekommen Sie die Leute wieder zurück?
Ja, ich glaube
den Befund auch zu machen von Hass und Radikalität und so weiter, das ist alles, das wissen wir, das ist geschenkt, das ist so und so weiter. Aber es ist die Aufgabe von Politik, diese Leute die Wähler, die Anhänger zurückzugewinnen für die Demokratie, für die Arbeit von demokratischen Landesregierung, denn nicht alle Menschen, die die AfD wählen, sind Rechtsextremisten.
Das stimme ich Ihnen vollkommen
zu. Sie haben Zweifel, sie sind verärgert, sie haben Wut. Es sind viele Radikale dabei, aber es gibt viel Missverständnis. Vor allen Dingen haben sie kein Vertrauen mehr in Regierungspolitik. Und das ist völlig unerheblich, ob CDU oder SPD oder Linke oder Grüne, da wo sie noch mitregieren können. Wie erreichen Sie diese Leute und wie bekommen Sie die zurück? Das ist die zentrale Frage, die sich jeder Politiker in Verantwortung dort im Osten stellen muss, wo Sie Antworten darauf finden müssen.
Das sollten wir als rhetorische Frage vielleicht einfach mal so stehen lassen. Wir werden uns noch häufiger damit beschäftigen, mit der Antwort auf diese Frage. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.